Vor 3 Wochen haben die USA und Israel den Iran angegriffen. Eines der erklärten Ziele von US-Präsident Trump, der Sturz des Mullah-Regimes. Zwar ist Ali Khamenei, der oberste Führer des Iran, mittlerweile tot, das Regime macht aber weiter. Sie haben Justiz, Armee und große Teile der Wirtschaft des Landes fest im Griff. Für Donald Trump droht aus der Operation Epic Fury ein Epic Fail, ein totales Scheitern zu werden. Wie konnte sich der US-Präsident so verkalkulieren? Was bedeutet das für die Stimmung und den Rückhalt im eigenen Land? Und welche Auswirkungen hat Trumps Handeln auf Deutschland? Darüber möchte ich sprechen mit Gerhard Spörl. Er beobachtet das Weltgeschehen, war unter anderem US-Korrespondent für den Spiegel und ist seit mittlerweile 8 Jahren T-Online-Kolumnist. Hallo Gerhard, schön, dass du da bist.
Danke, ich bin gerne hier.
Und ich begrüße T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Florian, schön, dass du da bist.
Ich bin auch gern dabei und freue mich sehr, Gerhard, dass du heute hier dabei bist.
Ich bin Christine Brauer und führe Sie durch diesen Podcast. Fangen wir doch mal mit dem Ziel an, das Donald Trump im Iran verfolgt. Und schon da wird es schwammig, denn so ganz eindeutig ist das gar nicht. Richtig, Gerhard?
Ja, er verfolgt wöchentlich andere Ziele, manchmal täglich und manchmal am Tag auch zweimal unterschiedliche Ziele. Das eine Ziel mit dem Regimewechsel hat er zumindest zurückgestellt, weil das das Schwerste wäre. Das zweite Ziel, worüber jetzt in den amerikanischen Zeitungen geredet wird, ist, das Uranium zu kapern. Es sollen Spezialkräfte in den Iran, um an den verschiedenen Stellen Natanz, Bushehr und so weiter, überall da, wo es Urananreicherungsanlagen gibt, die Produkte an sich zu nehmen, zu stehlen und zum Besseren natürlich. Also die Aussicht, dass Iran Atommacht wird, ist ja auch beunruhigend, wobei man darüber diskutieren könnte, ob Atomwaffen eigentlich überhaupt eine Funktion haben. Es gibt so viele, aber einsetzen sollte man sie nicht. Und politische Waffen sind es momentan auch nicht. Aber egal, das ist zum Symbol geworden und Israel hat immer dafür plädiert, dass dieses verhindert werden müsste, dass es noch eine andere Atommacht im Nahen Osten gibt, außer Israel.
Ich glaube, Israel ist das richtige Stichwort dabei. Ich finde, Christine, es wird immer klarer, dass Donald Trump sich in diesen Konflikt, in diesen Krieg hinein hat ziehen lassen von den Israelis, von Benjamin Netanyahu, dem israelischen Ministerpräsidenten. Mittlerweile ist jetzt sogar ein führender Beamter von Trump in seinem Sicherheitsapparat zurückgetreten, weil er genau das angeprangert hat. Wir haben uns von den Israelis da reinziehen lassen. Dabei war der Iran für uns gar nicht so die omnipräsente, aktuelle Gefahr. Natürlich ist das schlimm, wenn so ein Regime an Atomwaffen gelangt. Aber es schien zumindest jetzt noch nicht genug Indizien zu geben, dass das unmittelbar bevorstehe. Die Israelis haben ganz klar ein Sicherheitsinteresse. Die wollen natürlich die iranischen Raketenbasen ausschalten und die Bedrohung, die für den Staat immer wieder nach wie vor besteht.
Und dann, ja, so sind wir schon beim dritten Argument für den Krieg, das ist die Mittelstreckenraketen und auszuschalten. Das scheint ihnen ja gelungen zu sein, aber nun gibt es im Krieg, wie er jetzt stattfindet, gibt es eben die Drohnen, die der Iran ja auch an Russland geliefert hat. Und davon besitzen sie offensichtlich genug, um weiterhin für Unruhe mit den Golfstaaten zu sorgen. Und die Idee, dass sie bedingungslos kapitulieren würden, das war ja auch mal ein Argument von Trump für als Kriegsziel. Das können wir, glaube ich, für den Moment, sagen wir mal, vorsichtig vergessen.
Florian, du hast es gerade gesagt, er hat sich da reinziehen lassen. Jetzt sendet er doppeldeutige Signale. Ich meine, das gehört ja irgendwie so zur Trump-Strategie dazu. Aber wie viel Strategie ist denn da im Iran dabei und wie viel Chaos ist es?
Also ich erkenne zumindest keine Strategie. Sollte es sie geben, dann verschleiert er sie gut. Oder sie verbirgt sich hinter seinem erratischen Wesen. Gerhard, du hast das ja gerade beschrieben, mehrmals täglich behauptet er was anderes. Das ist auch häufig widersprüchlich. Und das ist natürlich ein Problem. Und zwar nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern auch für die Golfregion. Gerhard, du hast gerade die Golfstaaten angesprochen. Ich war mit Bundeskanzler Merz vor einigen Wochen in den Golfstaaten, in Saudi-Arabien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Katar. Und da war ganz stark die Sorge dieser Staaten zu spüren vor genau dem Zustand, den wir jetzt erreicht haben. Dass nämlich ein Iran unter Druck angegriffen, wild um sich schlägt und dann nicht nur die Sicherheit der Golfstaaten gefährdet, sondern natürlich auch das Geschäft. Es gibt gerade jetzt Berichte, haben wir auch bei T-Online auf der Seite gehabt, dass diese riesigen Jets, die normalerweise aus Europa nach Dubai fliegen, mit Touristen, mit Konsumfreudigen weitgehend leer sind. Und das ist natürlich ein massives Problem, auch für reiche Golfstaaten, wenn da das Geschäft einbricht.
Wie reagieren die jetzt, die Länder? Was machen die jetzt?
Die versuchen sich, soweit ich das verstehe, abzustimmen, enger zusammenzurücken. Da gibt es ja auch Rivalitäten, unter anderem auch religiöse zwischen Schiiten und Sunniten. Aber die rücken enger zusammen und es steht zu erwarten, dass sie ihre Politik gegenüber den Vereinigten Staaten verändern. Zu Beginn von Trumps Amtszeit haben sie ihn umgarnt, haben ihm Geschenke gemacht, goldene Uhren, einen Jet und vieles mehr. Das, glaube ich, wird sich nicht fortsetzen, sondern sie werden gucken, sich anders aufzustellen und vielleicht auch neue Verbündete zu suchen.
Das ist eine Katastrophe für Amerika, weil Amerika als Schutzmacht der Golfstaaten relativiert wird. Sie haben sich ja darauf verlassen, dass genau das nicht passiert, was gerade passiert, dass sie den Raketen- und Drohnenangriffen eines Gegners ausgesetzt sein würden. Und sozusagen geschichtlich und auf Dauer ist das wirklich etwas, was das Geschehen am Golf verändert. Die werden jetzt schauen, auf wen können wir uns denn verlassen? Auf Amerika, jedenfalls auf das Trump-Amerika kann man sich nicht verlassen. Die setzen sich über Interessen der Golfstaaten hinweg. Interessant wird ja sein, wenn der Krieg so weitergeht, über, sagen wir mal, über 100 Tage hinaus. Auf 100 Tage hat sich das Weiße Haus ungefähr eingestellt. Dann wird natürlich die Schuldfrage auftreten. Und Trump ist ja in einem wirklich faszinierend gut, nämlich im Abwehren von Schuld und Verantwortung. Also wird er um sich schauen, wen kann er da abservieren, Rubio oder wen auch immer. Aber der eigentliche Diabolo ist natürlich Netanyahu gewesen, der offensichtlich tatsächlich überredet hat. Aber gehören zwei dazu. Einer, der sich überreden lässt, gehört natürlich auch dazu. Also es kann auch durchaus sein, dass wir in einem halben Jahr das Schauspiel erleben, wie der eine sagt, du bist schuld, also Trump sagt, du bist schuld, du hast mich da reingezogen und ich hätte es ja nie gemacht, so wird es ja sein. Die aggressive Abwehr von Verantwortung, darauf läuft das in den nächsten Wochen, um nicht zu sagen Monaten, naja, Monate ist zu viel, wahrscheinlich Tage oder Wochen, weiter hinaus kann man ja mit Trump überhaupt nicht denken, darauf läuft es zu.
Du hast Benjamin Netanyahu gerade schon angesprochen. In so einem Krieg gibt es ja auch durchaus Profiteure. Wie profitiert denn Netanyahu davon und Israel?
Ja, Netanyahu ist ja derjenige, der groß ist im Krieg führen. Dass Israel, so wie die Konservativen denken, die Chance nutzen, um die Lage im Nahen Osten grundlegend zu ändern, dass Israel die Hegemonie bekommt, die dem Iran verloren gegangen ist. Das ist durchaus im Interesse. Aber das Problem mit Netanyahu und diesem Israel ist, sie können Krieg führen. Im Schatten des Iran-Krieges finden im Libanon Gaza-ähnliche Vorgänge statt. Da werden Dörfer zerstört, Leute vertrieben, und zwar nicht 10.000, sondern 100.000 werden vertrieben. Und Israel macht zum fünften Mal das, was schon viermal daneben gegangen ist, besetzt Libanon. Das findet im Windschatten des Iran-Krieges statt. Wir reden dabei noch gar nicht mal von der Westbank, in der die Besiedlung auch weitergetrieben wird. Und was immer einhergeht mit Vertreibung von palästinensischen Bauern, Ölhändlern oder was auch immer. So, wäre ja schön, wenn die Neuordnung dann irgendwann mal zu einem Ziel käme, denn auch da gibt es für die Neuordnung, so wie sie Netanyahu anstrebt, gibt es keine Strategie und kein Ziel. Sodass wir im ganzen Nahen Osten haben wir den Trump, der keine Strategie hat für Iran und einen Krieg beginnt. Und da haben wir Netanyahu, dessen Strategie einfach die Fortsetzung des Krieges ist, allenfalls. Ansonsten eine Friedensstrategie gibt es da nicht.
Diese zynische, kopflose Aggressivität kann man, glaube ich, gar nicht genug geißeln. Gleichwohl würde ich schon auch nochmal einen Perspektivwechsel vornehmen wollen. Man kann ja schon sehen, warum verhält sich Israel so. Und da hat einfach dieses Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 einen so tiefen Schock ausgelöst in dieser Bevölkerung, dass viele, auch vielleicht eher friedlich gestimmte Menschen sagen, wir müssen uns wehren und wir müssen mit dieser Gefahr jetzt aufräumen. Und die Gefahr saß im Gazastreifen mit der Hamas, die saß in Libanon mit der Hezbollah und sie saß eben in Teheran mit dem, was wir als Mullah-Regime bezeichnen, was vielleicht sogar eher ein Milizenregime von den Revolutionsgarden ist mittlerweile. Und damit will man jetzt aufräumen, und zwar ein für alle Mal. Und diesen Konsens nehme ich schon in großen Teilen der israelischen Bevölkerung wahr. Und was wir natürlich auch anschauen müssen, ist, viele Iraner sind nach wie vor froh, dass die Amerikaner jetzt endlich draufhauen und versuchen, dieses fürchterlich brutale Regime zu stürzen. Wir haben ja immer wieder gesehen, dass die Menschen versucht haben, sich im Iran zu erheben und wie abgrundtief brutal diese Revolutionsgarden gegen die Menschen vorgegangen sind, die auf die Straßen gegangen sind. Das schreit ja zum Himmel und führt natürlich dazu, ich kriege auch viele Zuschriften von Iranerinnen und Iranern, die sagen, schön und gut, Herr Harms, dass Sie immer wieder den Trump kritisieren, aber wir wollen, dass dieses Regime gestürzt wird und meinethalben nehmen wir dann auch mal in Kauf, dass es ein paar Wochen da kracht im Nahen Osten, wenn danach all diese Typen weg sind.
Ja, wenn sie weg sind.
Das ist eben die Frage, und das scheint ja im Moment nicht so zu sein, aber ich bin jetzt diese Woche hellhörig geworden. Ari Larijani, einer der wichtigsten Strippenzieher zwischen den Revolutionsgarden und den Mullahs, hat jetzt auch schon das Zeitliche gesegnet nach einem amerikanischen Militärschlag.
Ja, wie viele...
Wie viele willst du noch ausschalten?
Ja, das ist das... Natürlich hat man mit dem Regime keinerlei Sympathie und wenn Khamenei eben umgebracht wird, dann sind wir auch nicht sonderlich traurig darüber. Aber eigentlich müssten wir schon auch mal darüber nachdenken, ob das eigentlich moralisch, und wir sind ja Moralisten hier, moralisch nicht fragwürdig ist, wenn einzelne Figuren ausgeknipst werden, also umgebracht werden, ermordet werden. Die Idee dahinter ist natürlich immer, so wie in den amerikanischen Western, der Marshall kommt nach Tombstone und dann gibt es das Duell mit dem korrupten Sheriff und dann wird alles gut. Und das steckt natürlich im amerikanischen Wesen sozusagen drin. Und deswegen war natürlich die Idee, die den Trump überzeugt hat, als Netanyahu ganz schnell nach Washington geflogen ist und erzählt hat, am Samstag am 28. Februar, treffen sich etliche Stützen des Systems. Das war zu verführerisch für Trump und so ließ er sich davon überzeugen, dass jetzt die Situation ist, die sie brauchen, um etwas zu bewirken.
Das ist übrigens hochinteressant, darf ich das noch sagen, wie die Israelis an diese Informationen gelangen. Das ist jetzt bekannt geworden, dass die schon seit Jahren das iranische Videoüberwachungssystem im öffentlichen Raum gekapert haben. Die sind da eingedrungen mit Hackern und konnten quasi auch in Teheran die öffentlichen Videoüberwachungskameras mitverfolgen und konnten dann eben auch sehen, aha, hier ist der zentrale Stützpunkt, da fährt der Khamenei alle paar Tage hin oder alle paar Wochen hin. Da kommen auch andere Leute. Man kann die Nummernschilder sehen. Man kann das abgleichen mit Terminkalendern, weil man die auch gehackt hat. Also das ist mittlerweile ein hoch ausgetüfteltes Überwachungssystem.
Aber es sind natürlich auch etliche Iraner bereit gewesen, mit dem Mossad zusammenzuarbeiten. Sonst hätte es vor allen Dingen, als es die Attentate auf die Atomwissenschaftler gab, das wäre ohne Mitarbeit natürlich nicht möglich gewesen.
Florian, du hast es gerade schon gesagt, ein für alle Mal aufräumen. Nun geht der Krieg seit 3 Wochen und so richtig nach Aufräumen sieht es ja immer noch nicht aus. Bodentruppen stehen immer wieder im Raum. Wie hoch schätzt ihr denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass Trump wirklich Bodentruppen schicken muss? Und damit verbunden die Frage, droht ihm dann ein ähnliches Schicksal wie anderen Präsidenten vor ihm in Vietnam, im Irak, in Afghanistan?
Also wenn damit gemeint ist, wirklich große Truppenteile in die Region zu schicken. Das, was George W. Bush gemacht hat 2003, als er den Irak erobert hat. Dann ist das, glaube ich, etwas, das würde weder Trumps Basis mitmachen, noch der Großteil der amerikanischen Bevölkerung. Das ist eigentlich ein tiefsitzendes Trauma, was auch dazu geführt hat, dass sich das Land weiter polarisiert hat, dass sich große Teile der Anhänger von der republikanischen Armee abgewandt und der Tea Party und dann der MAGA-Bewegung zugewandt haben. Das kann Trump nicht wollen und, glaube ich, wird er auch nicht tun. Ja, du hast eingangs gesagt, es gibt erste Berichte, dass sie möglicherweise Spezialkommandos schicken, die dann nach dem Uran suchen. Da ist natürlich auch denkbar, dass man da vielleicht einen Einsatz macht in der Straße von Hormuz. Ist sehr schwierig, sehr komplex, weil das eben so eine enge Meerenge ist und Iran ja wirklich so ein großes Land ist, dass man sich an vielen Stellen vorstellen kann, dass die dann auch vom Festland auf Schüsse feuern. Und wie will man all das klären mit einzelnen Spezialeinheiten? Das ist wirklich knifflig und gefährlich. Also ich rechne nicht mit einem großen Bodeneinsatz.
Die Idee war ja, die Kurden dazu zu gewinnen. Und das ist offensichtlich gescheitert, weil Trump, und da ist er schon ernst zu nehmen, gesagt hat, die Idee würde nicht weiter verfolgt. Und ich glaube auch nicht, dass das dauert auch viel zu lange. Das ist ein logistisch so unfassbar langwieriges und schwieriges Unterfangen. Das würde ja ein Vierteljahr Vorlauf brauchen. In einem Vierteljahr zu denken, zusammen, gemeinsam mit Trump, ist sowieso absolut unmöglich. Ich wollte noch eins sagen, was mir wieder eingefallen ist. Es ist ja faszinierend, wie intensiv der Mossad den Iran lesen konnte.
Der israelische Geheimdienst, Mossad.
Die Hisbollah ist ja führungslos, seitdem die Pager explodiert sind. Also es ist ja wirklich faszinierend, in welchem Maße geheimdienstlich und technisch Israel unterwegs ist im Nahen Osten. Aber im eigenen Haus, im Gaza, das haben sie nicht kommen sehen. Obwohl es Frauen gegeben hat, junge Frauen, die gesagt haben, da läuft was. Die üben an Tanks, an Panzern und was auch immer. Denen hat man nicht geglaubt. Das ist für mich ein Faszinosum. In der eigenen unmittelbaren Nachbarschaft, im Gaza, der nun wirklich an Israel grenzt, da haben sie Ignoranz gezeigt in einem beispiellosen Maße. Und auf der anderen Seite beweisen sie die Ideenreichtum, die Fantasie und die Übersicht und die technische Überlegenheit gegenüber Hisbollah und Iran. Ein absoluter Widerspruch, der Israel noch beschäftigen wird.
Die Straße von Hormuz haben wir auch gerade schon angesprochen, dieses Nadelöhr für den Ölhandel. Da hat Trump nun Hilfe der NATO erbeten, was ja komplett irre ist, weil einfach es ist kein NATO-Gebiet, es gibt kein Mandat und trotzdem übt er Druck aus und sagt jetzt, im Zweifel verlässt er die NATO.
Ganz so deutlich hat er es nicht gesagt, aber er hat natürlich darauf angespielt. Wir wissen ja, dass er immer wieder mit dieser Drohung kommt. Das war ja schon so bei dem NATO-Gipfel dann in Brüssel war er, glaube ich. War er in Brüssel? Ich glaube, er war in Brüssel. Wo wirklich alle europäischen NATO-Partner sich zusammenraufen mussten, um irgendwie diesen US-Präsidenten zu besänftigen, damit er eben nicht rausgeht mit Amerika, weil wir den amerikanischen Militärschutz schon brauchen. Ich nehme aber wahr, dass es eine gewisse Verschiebung gibt. Ich habe den Eindruck, dass die Europäer durch den Erfolg ihrer geschlossenen Reaktion bei Trumps Drohung gegen Grönland selbstbewusster geworden sind. Dass sie auch natürlich nach vorne schauen und sehen, in 8 Monaten finden diese Kongresswahlen statt. Das macht ja auch was mit der Verschiebung der Macht in Amerika, jetzt schon im Vorlauf. Und Trump wirkt zunehmend erratisch, er kriegt Druck von seiner eigenen Basis. In den Social-Media-Kanälen kann man jetzt eine regelrechte Schwemme sehen von kurzen Videos, wo hartgesottene Maga-Anhänger und Anhängerinnen sagen, ich bin so benebelt gewesen, ich bin so behämmert gewesen, wie konnte ich diesen Typen wählen? Der macht genau das Gegenteil dessen, was ich mir gewünscht habe. Und da entsteht gerade eine Dynamik. Also es wird ein kleines bisschen einsamer rund um Donald Trump. Und das merkt man natürlich in Europa und versucht deshalb, etwas selbstbewusster aufzutreten.
Das sehe ich ganz genau so. Aber wir sollten mal drüber reden, wie lange kann das eigentlich dauern? Genau wegen der Wahlen zum Repräsentantenhaus und Senat im November. Wie lange kann eigentlich dieser Krieg noch dauern? Wie lange hält er sozusagen Stand gegenüber der Zunahme von Kritik von seinen eigenen Leuten? Und die sind ja wie immer in einer Schrankenlosigkeit und Entfesselung bösartig nun gegenüber ihm selber. Das ist ja schon wieder erstaunlich. Also er schlägt sozusagen, das Imperium schlägt zurück. Und wie lange hält sozusagen der Trump das aus?
In den USA stehen in diesem Jahr ja auch die Zwischenwahlen an, die so wichtig sind. Welche Auswirkungen kann das darauf haben?
Ja, genau. Das ist ja sozusagen das, was im November da auf uns zukommt. Und man sieht jetzt, dass eben auch einzelne Kandidaten fürs Repräsentantenhaus und für den Senat unruhig werden, weil sie vielleicht nicht mit ihrer Wiederwahl rechnen können und anfangen, zumindest mal etwas vorsichtige Kritik zu äußern oder mal in den Medien etwas Abweichendes von dem zu sagen, was der große Zampano vorgegeben hat. Im unmittelbaren Umfeld von Trump, wirklich seine engste Riege, nimmt man das noch nicht wahr. Da wirklich scheint es nach wie vor so eine Art Nibelungentreue zu geben, denn das wäre natürlich das eigentlich Interessante, wenn es da aufbräche und da dann Konflikte sichtbar würden.
Ich habe gerade heute in der New York Times einen langen Bericht gelesen, wie J.D. Vance herumschwankt, um zu sagen, ja, der Präsident hat sich das und das und das dabei gedacht und wir müssen uns auf den Präsidenten verlassen, weil er im Geruch steht, dass er gegen den Krieg war. Und also das geht schon in die nächste unmittelbare Umgebung von Trump. Dürfen wir nicht überschätzen, man muss sich immer auch vor Wunschdenken hüten, aber ich glaube nicht, dass Trump über den Sommer hinaus den Krieg führen will. Er wird darüber nachdenken, wie kann ich das am besten beenden, ohne schlecht dazustehen. Die eine Möglichkeit ist Kuba, dass er jetzt einen großen Erfolg in Kuba feiert, weil Kuba fällt und Kuba bekommt kein Öl mehr aus Venezuela, denen wird der Hahn abgedreht und dieses Land, dieses wunderbare Land mit wunderbaren Menschen ist in einem kläglichen Zustand und das nicht erst seit einigen Wochen oder Monaten, sondern schon die ganze Zeit.
Gerhard, also, das würde ja sozusagen für sprechen, was Trump immer macht, dass er permanent ablenkt von seinen Problemen. Vom Epstein-Skandal hat er ja auch wiederum abgelenkt, jetzt mit diesem Iran-Abenteuer. Jetzt könnte er mit Kuba wiederum vom Iran ablenken. Aber irgendwann potenzieren sich ja die Probleme. Die gehen ja nicht weg dadurch. Und diese Woche gab es die Meldung, dass die Gallone Diesel an amerikanischen Tankstellen zum ersten Mal mehr als $5 kostet. Ja, ja. Und das ist für uns ja immer noch wenig, aber in Amerika ist das ein Schock, ein wirklicher echter Schock, weil man da davon ausgeht, dass man so viel Benzin tanken und verfahren kann, wie man will. Egal, es wird im Geldbeutel nicht sichtbar und das ändert sich gerade.
Genau deswegen frage ich dich und mich, wie lange macht er das so mit? Weil natürlich die Zwischenwahlen können die große Strafaktion werden, wenn sie noch teurer wird, wenn die Lebenshaltungskosten explodieren, was sie ohnehin schon tun, ohne und jetzt dann kommen noch die Benzinkosten obendrauf. Also wie lange macht er das mit?
Aber welche Exit-Strategien hat er denn jetzt?
Ich glaube nicht, dass er eine hat. Seine einzige Taktik ist es ja eher, es ist keine Strategie, ist immer wieder neue Ablenkungen hinzustellen und zu schaffen. Ja, von einem Problem abzulenken, indem er was Neues anzettelt. So macht er das in seiner ganzen Karriere schon. Und deshalb könnte man schon denken, was kommt denn als nächstes?
Ja, aber Kuba wiegt Iran nicht auf.
Glaube ich auch. Iran, da werden jeden Tag zig Milliarden Dollar verpulvert. Da werden Waffen verschossen, gerade auch nochmal einen Bericht drüber gelesen, die amerikanischen Arsenale jetzt langsam leeren. Die bräuchte es eigentlich an einer anderen Stelle. Selbst wenn man Pazifist ist, muss man ja sagen, okay, das kann ein Problem sein für so eine große Weltmacht.
Das ist ja auch interessant, dass die Golfstaaten mit der Ukraine Kontakt aufgenommen haben, weil die Ukraine gegen die Drohnen, die iranischen Drohnen, die von der russischen Armee abgeschossen werden, Gegendrohnen entwickelt haben. Also kommen jetzt Experten, ist das nicht eine schöne Ironie, kommen jetzt Experten aus der Ukraine eingeflogen an den Golf und dann erzählen sie ihnen, wie sie es gemacht haben.
Also wenn sich da jetzt Konflikte verbinden, dann kann man schon den Eindruck bekommen, dass die kriegerischen Aktivitäten sich langsam global vorfressen und das immer größer wird. Ich möchte es nicht beschwören, aber der Kollege Schwennecke, unser Politikchef, hat gerade vor wenigen Tagen in der Sendung Maischberger mal das Wort vom Dritten Weltkrieg benannt. Ich glaube nicht, dass wir so weit sind, aber dass wir eine Situation sehen, die hochkomplex und hochgefährlich ist, weil sich eben Konflikte nicht mehr eindämmen lassen, sondern im Gegenteil verschränkt werden. Und natürlich auch so ein Putin im Kreml wahrscheinlich profitiert von diesem Konflikt jetzt im Iran. Das kann uns schon zu denken geben.
Genau, das war der Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Wladimir Putin, wie profitiert er denn da jetzt von?
Jeden Tag durch das teure Öl, jeden Tag 150 Millionen Dollar. Also wenn man, sagen wir mal, geht 20 Tage, dann sind das, was muss man jetzt ausrechnen, aber das ist für seine Kriegskasse Labsal. Also der Kollateralschaden ist riesengroß, weil er eben von einem Konflikt auf den anderen übergreift. Und das lässt sich auch gar nicht vermeiden. Es gibt ja einen dritten Ort, an dem etwas passieren könnte. Wenn China wirklich schon bereit sein würde, Taiwan anzugreifen, dann könnten die das
dann jetzt, müssten die das jetzt machen.
In aller Ruhe machen. Wer sollte sie daran hindern? Amerika?
Amerika ist abgelenkt, die Europäer sind schwach. Das sehe ich genauso. Die Gefahr ist jetzt da. Ich bin übrigens nächste Woche in China, bin eine Woche rund um Shenzhen unterwegs, guck mir da mal die neuen KI-Entwicklungen an. Vielleicht kann ich ja auch ein bisschen sonst noch so sehen, was da passiert.
Wenn du Xi über den Weg läufst, frag ihn doch mal.
Du wirst uns auf alle Fälle bei T-Online auf dem Laufenden halten darüber. Lasst uns zum Abschluss noch einmal nach Deutschland blicken. Wir merken die Auswirkungen an der Zapfsäule. Nun versucht die Bundesregierung Maßnahmen zu ergreifen. Unter anderem soll es Preiserhöhungen nur noch einmal am Tag geben. Sorgt sowas denn wirklich für Entlastung? Beziehungsweise was muss denn jetzt in Deutschland passieren?
Tja, das ist die 1.000-Dollar-Frage oder 100.000-Dollar-Frage. Man kann natürlich die Mineralölindustrie geißeln dafür, dass sie vom ersten Tag an die Preise erhöht hat. Aber jetzt ist so arbeiten die immer. Und erstaunlicherweise profitiert ja eine Institution von den teuren Benzinpreisen. Das ist der deutsche Bundesstaat.
Ja, durch die Steuer, klar. Da kommt jetzt mehr rein. Und der Finanzminister Klingbeil wird sich insgeheim darüber freuen können. Ich finde, an so einer Entwicklung wie gegenwärtig sieht man doch einmal mehr, wie groß das Problem ist, dass wir nach wie vor von fossilen Rohstoffen abhängig sind. Und das zeigt, wir müssen diese Abhängigkeit verringern. Wir müssen stärker auf nachhaltige Energie setzen. Und da ist ja auch viel schon getan. Das geht auch in Deutschland in die richtige Richtung. Also mit Biomasse, mit Sonnenenergie, mit Windenergie, manchem mehr. Aber wir sind halt nicht schnell genug. Und es wird sicherlich noch den einen oder anderen Konflikt geben, der uns in so eine Bredouille wie jetzt stürzt. Und der Handlungsspielraum für die Bundesregierung, auch für einen Friedrich Merz, wird natürlich kleiner jetzt. Einfach weil man so viele Konflikte mittlerweile zu handeln hat, die es dann gar nicht mehr möglich machen, jetzt vielleicht die Kraft aufzubringen, die dringend notwendigen innenpolitischen Reformen anzuschieben.
Ja, und je länger der Krieg dauert und je höher der Benzinpreis steigt, desto eher wird das Bruttosozialprodukt in Mitleidenschaft gezogen und das Wachstum, das ohnehin kärglich ist, wird noch reduziert.
Ja, und wenn ich jetzt eine Firma bin, ein Unternehmer bin, dann bin ich ja vielleicht noch verunsicherter jetzt. Soll ich jetzt wirklich weiter investieren? Kann ich darauf setzen, dass ich meine Produkte nach wie vor verkaufen kann? Mit dem Zollchaos, mit den Krisen, mit den hohen Energiepreisen, mit einer zunehmenden Verunsicherung auch hier in Deutschland? Das macht ja auch viel psychologisch aus. Also das ist für uns als Land und wirtschaftlich für uns als Exportnation wirklich hochproblematisch.
Also dieses Land ist ohnehin nervös und verunsichert. Und dieser ungute Zustand wird natürlich nur verschärft durch solche Ereignisse, die von außen kommen, gegen die sich ja gar niemand so richtig wehren kann. Man kann natürlich immer die Regierung dafür verantwortlich machen, aber sie ist natürlich nicht dafür verantwortlich, denn die Benzinpreise so hochschnellen.
Wir sind nach wie vor ein erfolgreiches Land. Wir können gestalten. Und ich finde eben den Gedanken von vorhin, den kann man mitnehmen. Ich habe den Eindruck, in Europa entwickelt man jetzt ein etwas stärkeres Selbstbewusstsein. Man will nicht einfach nur behandelter sein, sondern man will stärker selbst handeln, selbst wenn die großen Mächte in Washington und Moskau und Peking ihr Spiel treiben. Und dieses Bewusstsein, dass wir mehr dafür tun müssen, eigenständig handeln zu können, wirtschaftlich stark zu sein, politisch geeint zu sein auf diesem Kontinent, um dann unsere Interessen auch international durchzusetzen, neue Verbündete zu suchen in Indien, in Brasilien, in Südafrika und andernorts. Das ist schon gut und das geht in die richtige Richtung.
Und wenn in Ungarn die Opposition gewinnt, dann wird es in Europa auch entscheidend leichter.
Sehr spannend. Wahrscheinlich der spannendste Wahltermin jetzt in den nächsten Wochen.
Genau. Und mir gefällt schon, dass Merz, dem man ja immer vorgeworfen hat, er würde zu weit gehen in seine Bereitschaft, auf das Gemüt von Donald Trump einzugehen, sich jetzt hinstellt und sagt, das ist nicht unser Krieg. Das ist auch kein NATO-Krieg. Punkt.
Fast wie bei Gerhard Schröder damals. 2003.
I'm not convinced.
Ihr beiden, dann haben wir es jetzt aber ja doch geschafft, am Ende noch so einen halbwegs positiven Aspekt mit draus zu nehmen. Ich danke euch beiden für die Diskussion. Schön, dass ihr da wart, liebe Hörer. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge auch gefallen. Wenn Sie Feedback haben, melden Sie sich gern unter podcasts@t-online.de oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht. Sie erreichen uns auch über WhatsApp. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Gerhard, schön, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. War mir eine Freude.
Und Florian auch an dich.
Mir war es auch eine Freude. Danke an euch alle. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.